Hallo und herzlich willkommen zur dritten Runde des IABS-Podcasts. Mein Name ist Norbert Lang und gegenüber von mir sitzt Ilke Attersöhnmetz.
Hallo Norbert, grüß dich. Hallo. Ich freue mich.
Schön, dass wir hier wieder zusammensitzen und
auf
über
jeden Fall
Steuerthemen diskutieren wollen und werden.
Was ja auch wahnsinnig spannend ist, ne?
Ja, genau. Was ist denn gerade bei dir so spannend?
Also gerade heute ist der Fall gewesen, dass, habe ich so ein bisschen bedauert, ehrlich gesagt, aber ist halt so, dass eine Mandantin von mir, sie ist Kleinunternehmerin und wird wahrscheinlich so ein bisschen Umsatzsteuer zahlen, weil sie, eines der Tech-Konzerne, Apple oder Adobe oder so, also irgendeine Software aus Irland gekauft hat. Ich sage deswegen Irland, weil die sitzen halt in Irland und also klar, die ist auf die Adobe-Seite gegangen, hat das da bestellt und das war's dann, aber technisch gesehen hat sie das halt eben aus Irland bestellt und genau, und da wird sie jetzt ein bisschen Umsatzsteuer dafür zahlen.
Wie passend, denn heute wollen wir ja über den Tellerrand schauen, nämlich heute geht es um Handel zwischen Ländern, Handel über Grenzen hinweg. Es geht um Auslandsbesteuerung, Ilka. Und vielleicht fangen wir da mal bei dem einfachsten Beispiel an. Was passiert, wenn ich irgendeine Leistung ins Ausland verkaufe? Muss ich dann irgendwas steuerlich beachten? Wie läuft's dann? Ist irgendwas anders?
Grundsätzlich, also nur mal vorneweg. Ja. Thema Auslandsbesteuerung ist ein komplexes Thema, also an alle jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer hier, hört euch den Podcast dann an, wenn ihr gerade eine entspannte Minute habt. Es ist ein bisschen komplex sozusagen, aber.
Aber wir haben jetzt noch ein ganz einfaches Beispiel, nämlich den Verkauf von Waren ins Ausland.
Genau, du hast 3 Stifte nach Frankreich verkauft zum Beispiel. Was passiert dann eigentlich? Und ich will deine Frage natürlich beantworten. Es kommt so ein bisschen drauf an, entweder wenn dein Kunde oder deine Kundin eine Privatperson ist, wo du die 3 Stifte verkauft hast, dann passiert tatsächlich nichts. Du stellst deine Rechnung ganz normal mit der deutschen Umsatzsteuer und dann schickst du das Paket nach Frankreich.
Mhm. Ja, weil das ist eigentlich ein Fall, den gibt es einfach tausendfach. Ne? Man verkauft irgendwas ins Ausland, in die Schweiz, nach Österreich, nach Polen und gleichzeitig weiß man ja eben, dass es auch oft irgendwie kompliziert werden kann mit Steuerbehörden im Ausland und so. Aber warum ist das da kein Problem?
Ich wollte gerade sagen, aber das gilt natürlich nur für geringfügigere Fälle. Also da gibt es diese sogenannte Lieferschwelle, 10.000 Euro. Wenn ich natürlich jetzt im großen Stil Stifte an zigtausend Kundinnen und Kunden in Frankreich verkaufe, dann sieht die Welt ein bisschen anders aus. Dann müsste ich, also das ist wie wenn ich dann in Frankreich ein Unternehmen anmelden müsste. Aber das ist jetzt ein bisschen kompliziert, vielleicht gehen wir darauf gar nicht so direkt ein.
Aber es ist gut, das zu wissen, dass das vom Prinzip her auch schon, ich sag mal, ein Problem sein könnte oder anders behandelt werden müsste.
Das müsste dann anders behandelt werden. Ich will aber noch auf den anderen Fall eingehen, nämlich was ist, wenn ich die 3 Stifte oder da können es dann auch 1.000 Stifte sein, das ist dann egal, an einen Unternehmer oder Unternehmerin in Frankreich verkaufe, weil da brauche ich dann die sogenannte Umsatzsteuer-ID. Sowohl von mir selber, also dass ich eine beantrage, die fängt dann in Deutschland mit DE zum Beispiel an, als auch die vom Kunden in Frankreich, die würde dann in dem Fall mit FR anfangen. Hm. Beide IDs müssen auf die Rechnung draufgedruckt werden. Dann kann ich die Ware nach Frankreich verschicken und zwar umsatzsteuerfrei.
Ganz praktisch, wie funktioniert das mit der Umsatzsteuer-ID? Wie beantrage ich die?
Einfach im Internet auf die Seite des Bundeszentralamts für Steuern gehen, dort sich durchklicken, da gibt es dann irgendwann diese Rubrik Umsatzsteuer-ID beantragen und so weiter und dann
dauert,
kommt irgendwann Post.
Mhm. Dauert, glaube ich, ein paar Tage oder Wochen.
Paar Tage dauert es schon, nicht super viele Wochen, aber so ja 1 bis 2 Wochen ist immer so die Regelbearbeitungszeit.
Ja, weil das ist, wenn man das erste Mal macht und vielleicht akut den Fall hat, kann ich mir vorstellen, dass das dann vielleicht manchmal doch auch ein Problem sein könnte, dass es dann eben 2 Wochen dauert, bis man diese ID hat und dann die Rechnung
nicht gleich stellen kann. Akut geht es leider nicht.
Ne? Ja. Das ist wahrscheinlich dann tatsächlich ein kleines Problem.
Da fehlt es noch ein bisschen an Digitalisierung in Deutschland, leider.
Wir waren jetzt beim Fall Frankreich, also EU-Ausland. Wie ist es denn mit dem Nicht-EU-Ausland? Also Kanada, Indien, Südamerika, irgendein Land, Bolivien, wie wär's da?
Wichtige Unterscheidung tatsächlich. Also EU macht einen totalen Unterschied. Übrigens noch ein kleiner Side-Hinweis. Das gilt auch für Nordirland, was ich jetzt mit der EU gesagt habe. Stichwort Brexit. Da gibt es ja dieses spezielle Abkommen, dass man gesagt hat, also wenn es nur für Nordirland ist, dann behandeln wir das so, als wäre das EU. Wenn ich aber in das restliche Vereinigte Königreich, also England, Schottland und so weiter, die Ware schicken will, dann ist das nicht EU. Und jetzt noch, genau, also wo wir jetzt schon bei Nicht-EU sind, genau, mhm. Kanada, Südamerika, also Südafrika,
USA, wie auch immer.
USA, wie auch immer, da brauche ich keine Umsatzsteuer-ID und so weiter und so fort, sondern da verschicke ich einfach die Ware komplett ohne Umsatzsteuer. Ich muss aber dem Empfänger sagen, dass er sich vor Ort, also im Empfängerland, zum Beispiel USA oder Kanada, sich um die dortige Umsatzsteuer sich kümmern muss. Normalerweise geht das ja dann durch den Zoll und man muss dann beim Verzollen, also im Empfängerland in den USA, wenn das dort ankommt, dann meldet sich der Zoll, ist in Deutschland auch so. Und dann muss man dafür dann die Einfuhrumsatzsteuer, heißt es ja dann, zahlen und auch den Zoll noch mit dazu.
Also nochmal ganz konkret, ja? Was schreibe ich da als Händler, der jetzt seine Ware, keine Ahnung, ich denke mir jetzt mal aus, ich habe eine Gitarre gebaut.
Genau.
Und ich schicke die nach Los Angeles.
Ja.
Aber was schreibe ich auf die Rechnung drauf? Da schreibe ich jetzt tatsächlich keine Umsatzsteuer drauf, weiß ich
richtig
nicht drauf, aus.
Mhm. Keine Umsatzsteuer.
Mhm. Und wie sieht dann dieser Hinweis dann aus, der da noch drauf muss? Da steht dann so ein Satz wie, Sie müssen sich dann entsprechend um eine Art von Besteuerung kümmern. Wie läuft
das
dann?
Also erstmal muss ich das auf die Rechnung selber gar nicht schreiben, aha, sondern ich sollte einfach nur diesen Hinweis geben, damit ja das einfach so im fairen Austausch sozusagen stattfindet. Aber auf die Rechnung selber muss ich das gar nicht draufschreiben. Allerdings muss auf der Rechnung klar sein, dass es wirklich auch in die USA gegangen ist. Also gegebenenfalls brauche ich sogar noch den Liefernachweis, den ich vielleicht noch hinten dran hänge oder sowas. Dann ist es umsatzsteuerfrei.
Okay, jetzt haben wir viel über Waren gesprochen, die ins Ausland gehen. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal rüberlenken zum Thema, weiß nicht, wie man es nennen würde, wahrscheinlich Leistungen, die im Ausland erbracht werden.
Sonstige Leistungen heißt
vielleicht
das technisch
vorher,
korrekt.
Okay, vielleicht vorher nochmal ganz kurz, gab es da noch was du zu den Waren erwähnen wolltest? Haben wir was vergessen, damit wir es so einigermaßen rund haben?
Das wäre rund.
Okay, runder geht's nicht. Ja, dann versuchen wir das nächste auch rund zu machen, nämlich die Leistung, weiß nicht, ich denke mir jetzt mal so einen Fall aus. Wie wäre das Beispiel, dass man sagt, ich bin Schreiner und ich fahre jetzt nach Italien und baue dort eine Sauna für jemanden, hat mich eben dort beauftragt. Und dann habe ich ein Honorar und wie läuft das dann weiter? Wo muss ich was wie besteuern? Habe ich da irgendwas mit dem italienischen Finanzamt zu tun oder kann ich das Geld einfach mitnehmen?
In dem Fall hat man in Italien mit dem italienischen Finanzamt nichts zu tun.
Ah, wirklich?
Es kann zwar sein, dass der Auftraggeber oder die Auftraggeberin dich fragt, kannst du mir einmal bitte nachweisen, dass du in Deutschland auch deine Steuern zahlst? Also das muss man einmal bestätigen. Aber ansonsten hat man mit dem italienischen Finanzamt nichts zu tun, sondern hier handelt es sich um einen klassischen Fall der sonstigen Leistung. Zumindest, wenn es nur darum geht, die Arbeit dort zu verrichten und dann wieder nach Deutschland zurückzukehren. Also nur für diesen einen Fall.
Also das Zurückkehren ist wichtig, sagst du. Warum?
Weil ich ja sonst dort irgendwann einen Unternehmenssitz begründen würde, wenn ich jetzt dort dauerhaft bleiben würde und nicht nur diesen einen Auftrag annehme, sondern dort nochmal weitere und noch weitere und so weiter. Mhm. Irgendwann muss ich ja dann dort von einem Unternehmen sprechen, das ich ja in Italien dann, ohne dass ich das vielleicht wusste, einfach mal gegründet habe.
Okay, aber wann ist dieses irgendwann? Also ist das Unternehmen, wenn ich da, weiß nicht, bei einem Freund dann öfter mal bin und dann von dort aus irgendwie arbeite, weil es halt irgendwie ein Kontakt, den ich habe. Ich bin da gerne in Italien und der hat noch ein paar andere Freunde, für die würde ich auch gerne ein paar Saunen bauen. Aber wann ist es dann wirklich so ein entsprechendes Unternehmen, dass ich unter diesen Fall falle?
Es kommt letztlich auf die Absicht an.
Ah, ist ja.
Ja, genau.
Das klingt ist überhaupt nicht klar.
Nee, gar nicht. Also, spätestens wenn ich eine Rechnung schicke mit einer italienischen Adresse als Absender, ist ja klar, da habe ich einen Unternehmenssitz de facto gegründet.
Okay, kann man natürlich auch flunkern, aber alles klar.
So.
Gut, ich verstehe so langsam, wo es hingeht, ja.
Aber jetzt haben wir ja den Fall, wir fahren nach Italien für einen Auftrag, erbringen dort die Leistung. Wir haben auch übrigens, das ist auch wichtig an dieser Stelle, weder Material noch sonst irgendwas gekauft, sondern wir sind nur rein für diesen einen Auftrag als selbstständige Handwerker zum Arbeiten hingegangen. Du kannst das gleiche Beispiel auch machen, ohne nach Italien fahren zu müssen, indem du von zu Hause aus vielleicht eine Software für ein kroatisches Hotelunternehmen entwickelt hast. Zum Beispiel eine neue Buchungsseite oder sowas.
Ja, okay.
Dann erbringst du auch eine Leistung, eine sogenannte sonstige Leistung. Und dann hast du, wir reden ja jetzt also von Geschäften zwischen UnternehmerInnen, dann haben wir den Reverse-Charge-Fall oder das Reverse-Charge-Verfahren.
Ja, habe ich schon mal von gehört. Genau. Wie läuft denn das nochmal ab?
Normalerweise ist ja so, wenn ich eine Rechnung ausstelle, dann muss ich zum Beispiel die deutsche Umsatzsteuer in Höhe von 19% zuschlagen und sie dann vom Kunden bekommen und sie dann von und sie dann an das Finanzamt abführen.
Genau.
Hier dreht sich das Ganze jetzt um. Deswegen, also die deutsche Übersetzung für Reverse Charge Verfahren heißt Umkehrung der Steuerschuldnerschaft. Das heißt, der Auftraggeber, die Auftraggeberin in Italien oder in Kroatien oder wo auch immer in der EU ist für das Erheben und das Abführen der Umsatzsteuer in seinem eigenen Land verantwortlich und zuständig.
Wie machen das eigentlich die Länder so untereinander? Also wie wird das denn alles geregelt? Gibt es da den Austausch und wie kommen die zu diesen Regelungen, dass die das alles so abgeklärt haben? Was ist da die Grundlage?
Gute Frage. Also Grundlage ist erstmal die EU-Mehrwertsteuerrichtlinie, aber das ist jetzt das technische Detail an der Stelle.
Ja.
Ganz praktisch ist es so, dass man, wenn man Lieferungen oder Leistungen innerhalb der EU, also an einen in einem anderen EU-Land sitzenden Kunden oder Auftraggeber erbringt, dass man dann eine sogenannte zusammenfassende Meldung abgeben muss. Das ist so, wie soll ich sagen, die kleine Schwester der Umsatzsteuervoranmeldung.
Okay, klingt alles wunderbar.
Ja. Man macht ja sowieso die Umsatzsteuervoranmeldung und dann macht man gleich die zusammenfassende Meldung mit. Da trägt man nämlich genau ein, diese Umsatzsteuer-ID des Kunden oder der Kundin, den Betrag, den man, also den Betrag, worum es da geht, den Wert. Und dann schickt man das ab und das geht dann an das Bundeszentralamt für Steuern. Das tauscht sich wiederum mit den anderen Steuerbehörden der übrigen 26 EU-Länder aus. Wir haben ja gerade noch über den Handwerker gesprochen. Etwas ganz anderes ist es aber, wenn du als Sportler oder als Künstler in einem anderen Land auftrittst. Da ist es dann übrigens auch egal, ob das EU oder nicht EU ist. Denn es kann in dem Fall vorkommen, also du hast einen schönen Auftritt gehabt in Österreich, tolles Konzert, hast viel Geld dabei verdient und dann ist es so, dass du direkt in Österreich erstmal 15%, wahrscheinlich sind es 15%, ich kenne den genauen Satz nicht, in Österreich an Steuern, an Einkommensteuern zahlen musst. Also wir reden hier jetzt auf einmal von Einkommensteuern und nicht mehr von Umsatzsteuer.
Ja, und das ist jetzt sozusagen wirklich anders als der Saunenbauer in Italien. Der musste das nicht.
Genau, weil der ja noch gar nicht in Italien, was heißt noch gar nicht, also weil der ja in Italien gar nicht ansässig ist. Weder mit seinem Wohnsitz noch mit seinem Unternehmen.
Genau, aber warum der Künstler jetzt schon?
Das ist der Künstler auch nicht, ganz berechtigte Frage.
Ja.
Aber das ist eine Sonderregelung im internationalen Steuerrecht oder in der internationalen Besteuerung. Dass man da sagt, hey, pass auf, zahl erstmal hier vor Ort deine 15% Steuern und dann schauen wir weiter. Dann kannst du später eine Einkommensteuererklärung abgeben und gucken, war das wirklich denn berechtigt oder nicht. Und wenn nicht, dann kriegst du das halt wieder erstattet.
Warum ist es bei Künstlern überhaupt so?
Also warum genau, weiß ich auch nicht, aber das hat sich so über die Zeit so herausgebildet, weil man ja sagt, naja, die sind halt in sehr vielen verschiedenen Ländern unterwegs, treten in sehr vielen verschiedenen Ländern auf. Mit SportlerInnen, FußballerInnen zum Beispiel ist es genauso. Also wenn der Ronaldo nach München in die Allianz Arena kommt und da seine 90 Minuten kickt, dann muss er halt für
bisschen
sein
Kleingeld mitnimmt.
Genau, dann muss er halt in Deutschland an das Münchner Finanzamt seine 15% für das Honorar, was er da in München bekommen hat, abdrücken. Das macht auch üblicherweise automatisch der dortige Veranstalter, also wahrscheinlich der FC Bayern dann in dem Fall. Genau, und dann kann Ronaldo dann später sich an das Münchner Finanzamt wenden und sagen, hallo, ich hätte gerne meine 15% wieder zurück, weil ich hätte das gar nicht zahlen müssen. Vielleicht noch ein Satz auf die Frage, warum ist es mit dieser Ausnahmeregelung so? Naja, das könnte ja sonst auch ein großes Tor sein für Steuervermeidung, weil dann könnte ich ja mir weltweit das Land aussuchen, was die günstigsten Einkommensteuersätze hat. Es gibt ja Länder mit 0% Einkommensteuer. Und dann könnte ich einfach jedes Mal in das Land, wo ich mein Geld verdienen will, dann jedes Mal hinreisen und würde komplett steuerfrei aus der Geschichte rauskommen. Und da sagt man halt, nee, zahl erstmal hier deine 15% Quellensteuer und dann kannst du später weiter gucken.
Ja, das wirft eh nochmal so ein Licht auf diese Frage, wie die Länder das generell untereinander regeln.
Genau, die Grundlage dafür ist ja das Doppelbesteuerungsabkommen. Also nicht das eine, sondern es gibt viele Doppelbesteuerungsabkommen.
Doppelbesteuerungsabkommen.
Genau. Der Name mag vielleicht etwas irreführend klingen. Es geht nicht darum, dass man doppelt besteuert wird, sondern dass die doppelte Besteuerung vermieden werden soll. Also das ist eher ein Schutz oder positiv für den Steuerzahler oder die Steuerzahlerin. Und Deutschland hat mit sehr vielen Ländern auf der Welt, nicht mit allen, aber mit sehr vielen, ein Doppelbesteuerungsabkommen. Und da sind genau solche Fälle geregelt. Da wird nämlich drin geregelt, welches Land hat in welchem Fall das Besteuerungsrecht? Also ich lebe in dem einen Land und ich arbeite in dem anderen Land. Und wie ist es dann eigentlich genau? Welches Land hat jetzt das Besteuerungsrecht? An welches Land muss ich die Steuern zahlen?
Also es sind so diese ganzen Fälle sozusagen durchgespielt, mehr oder weniger genau, je nachdem, je nach Vertrag, der dann wahrscheinlich ausgehandelt wurde. Und da ist dann jeweils geregelt, wie es gehandhabt wird, sagst du jetzt, ja?
Genau, die Verträge sind weltweit relativ einheitlich. Ja. Da gibt es so ein paar Spezialitäten immer für das jeweilige Land vielleicht. Ja. Aber die richten sich überwiegend nach dem sogenannten OECD-Mustervertrag oder Musterabkommen.
Okay, und wie ist es mit den Ländern, bei denen es kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt?
Dann kann es tatsächlich vorkommen, dass doppelt besteuert wird, also dass beide Länder das Besteuerungsrecht erheben und sagen, nee, du zahlst aber bitte bei uns. Genau, und dann gibt es vielleicht nochmal nationalere Regelungen, also dass Deutschland dann sagt, okay, wenn du dort, also die gibt es tatsächlich, also dass dann Deutschland sagt, okay, wenn du dort deine Steuern gezahlt hast und es gibt kein Doppelbesteuerungsabkommen, dann rechnen wir dir zumindest einen Teil dieser gezahlten Steuern hier in Deutschland an.
Okay, dann gibt es sozusagen so eine Art von Pauschalregelung. Wir haben jetzt verschiedenste Fälle durchgespielt. Wir haben einmal darüber gesprochen, wie es ist, wenn man Waren ins Ausland verkauft. Wir haben darüber gesprochen, wie es ist, wenn man Leistungen im Ausland erbringt. Aber was wir noch nicht als Fall hatten, wäre, ich wohne in Deutschland, arbeite im Ausland. Oder auch andersrum, ich wohne im Ausland und arbeite in Deutschland. Genau. Was sagst du dazu?
Ja, das sind ja so die Klassiker. Also wir können ja mal ganz einfach ein Beispiel machen. Ich lebe in Deutschland und arbeite in Polen.
Okay.
Ist ja von Berlin aus jetzt hier nicht weit. Kann ja mal passieren. Also wir reden jetzt von nicht selbstständiger Arbeit, also von einer Anstellung. Dann ist es so, dann zahle ich ganz klassisch die Steuern in Polen. Und muss aber, weil ich in Deutschland lebe, weil ich hier wohne, das in Deutschland mit auf die Einkommensteuererklärung draufsetzen. Also ich muss die Erklärung machen, aber glücklicherweise hat Deutschland mit Polen ein Doppelbesteuerungsabkommen.
Das wäre auch eine Schande, wenn nicht.
Genau. Und deswegen ist es so, dass das, was ich in Polen verdient habe, in Deutschland natürlich dann steuerfrei ist.
Wie ist es aber beispielsweise bei dem Fall, dass ich jetzt hinter der Oder auf polnischer Seite lebe und in Deutschland, in Frankfurt Oder, arbeite?
Ja, dann haben wir genau den umgekehrten Fall. Dann muss ich alles, was ich weltweit verdiene, also zum Beispiel in Deutschland eben auch verdiene, in Polen erklären. Ich zahle ja weil ich in Deutschland arbeite, erstmal die deutschen Steuern, die deutschen Einkommensteuern. Und das ist dann wiederum in Polen steuerfrei gestellt durch das Doppelbesteuerungsabkommen.
Bei welchem Finanzamt muss ich mich dann eigentlich melden? Also ich bin jetzt nicht selbstständig, ne? Wir sind jetzt im nicht selbstständigen Bereich, ne?
Genau, ja, also wir haben eine Anstellung.
Ja, okay, dann genau. Ist es ja dann wahrscheinlich das Finanzamt des Unternehmens, bei dem ich angestellt bin.
Also in Deutschland, in Frankfurt oder jetzt, wenn du dort arbeitest, dann da musst du dich gar nicht melden. Du bist dort angestellt und das macht dein Arbeitgeber, Arbeitgeberin ganz automatisch.
Stimmt.
So.
Okay.
In Polen musst du allerdings eine Einkommensteuererklärung abgeben. Und zwar mit deinen sämtlichen Einkünften, die du hast. Also aus Deutschland, aus Polen, weiß ich nicht, aus wie vielen anderen Ländern du noch so Gelder bekommen hast. Mhm. Welteinkommensprinzip.
Ah, okay. Und wie ist das aber, wenn ich selbstständig bin, in dem gleichen Fall, ich lebe hinter der Oder auf polnischer Seite und arbeite in Frankfurt?
Dann kommt es darauf an, habe ich in Deutschland eine feste Einrichtung, also zum Beispiel ein Büro oder einen Schreibtischarbeitsplatz oder wie auch immer oder ein Ladengeschäft, dann wäre das wieder, dass ich das in Deutschland versteuern müsste.
Okay.
Wenn ich keinen festen Platz habe, dann habe ich mit Deutschland gar nichts mehr zu tun. Dann muss ich alles in Polen versteuern.
Und Deutschland meldet sich auch gar nicht, also das ist nicht so wie beispielsweise, ich weiß es von Leuten, die aus den USA kommen oder halt einen amerikanischen, US-amerikanischen Pass haben, dass die eigentlich immer eine Steuererklärung auch in den USA machen müssen, wenn ich es richtig weiß.
Genau, das wollte ich noch vorhin sagen. Also in Deutschland kommt es nicht auf die Staatsbürgerschaft an. Also es kommt nicht darauf an, dass man deutscher Staatsbürger ist. Wir haben das sogenannte Ansässigkeitsprinzip. Ein US-amerikanischer Bürger, bei dem ist es anders. Also da gilt zwar grundsätzlich auch das Ansässigkeitsprinzip, aber der muss immer oder die in den USA die Einkommensteuer erklären, egal ob der überhaupt jemals in den USA war oder Geld verdient hat oder was auch immer.
Okay, auch da nochmal die Frage, haben wir es einigermaßen rund mit diesen beiden Fällen, ne? Arbeiten oder leben im Ausland, arbeiten in Deutschland und so weiter und so fort. Mhm. Auch andersrum müssten wir eigentlich
das
mehr oder weniger
so,
alles.
Genau.
Genau, weil dann gibt es für mich noch einen entscheidenden Fall, nämlich Konto im Ausland. Ne? Was passiert denn damit? Ich habe jetzt, sagen wir mal, wir nehmen das klassische Beispiel, ich bin jetzt nicht mit dem Geldkoffer über die Grenze bei Schaffhausen drüber, sondern ich habe einfach ein Konto in der Schweiz, weil ich dort gerne Geld anlege. Ist vielleicht sicherer als an anderen Orten. Und was ist denn mit den Zinsen, die ich da auf meinen Kröten bekomme?
Bist du dir sicher, dass du für einen Freund fragst, Norbert? Ich wusste gar nicht, dass
du... Da gibt es noch Quellen. Nein. Nee.
Okay, also Stichwort Kapitaleinkünfte. Ausländische Kapitaleinkünfte.
Genau. Das gibt es ja auch nicht nur in der Schweiz.
Ne? Genau, wir nehmen jetzt mal das Schweizer Beispiel. Ich habe da ein Konto und habe ein bisschen Zinsen auf mein Guthaben dort bekommen. Dann gilt erstmal üblicherweise die Quellenbesteuerung wieder. Also da gibt es auch sowas Ähnliches wie eine Kapitalertragssteuer. Das heißt, die Bank zieht automatisch von deinen Zinseinkünften die Steuer ab und zahlt sie an das Schweizer Finanzamt. Aber hier ist es jetzt so, dass das Besteuerungsrecht im Ansässigkeitsland ist, also in Deutschland. Das heißt, ich muss in Deutschland eine Einkommensteuererklärung abgeben und das mit draufschreiben, dass ich also in der Schweiz Zinseinkünfte bekommen habe. Und dann gibt man allerdings gleich mit an, wie viel Steuern die Bank schon automatisch abgeführt hat und das wird dann angerechnet.
Okay, ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich... du wolltest noch was ergänzen.
Nee, zum Schweizer Fall nicht, aber was ist denn eigentlich, wenn ich ein Haus habe, zum Beispiel in Italien?
Oh, hast du das? Wäre schön.
Wäre schön, ich habe leider kein Haus in Italien, aber neulich eine Mandantin hat mich angesprochen, die ein Haus hat tatsächlich. Ja. Und wenn ich jetzt allein nur ein Haus habe und damit sonst nichts mache, außer dass ich da mal ab und zu wohne zum Beispiel, wichtig, nur ab und zu, also eigentlich lebe ich in Deutschland, also das heißt, ich gehe da hin und mach ab und zu mal dort Urlaub sozusagen, ne? Dann passiert erstmal gar nichts. Wenn ich jetzt aber sage, ich will das Haus in der Zeit vielleicht, wo ich nicht da bin, vermieten, dann habe ich plötzlich Vermietungseinkünfte.
Und wie geht's denn da weiter?
Dann muss ich das in dem jeweiligen Land, wo das ist, also in Italien, beim örtlichen Finanzamt natürlich anmelden und die Steuern auch dort bezahlen. Und auch da wieder gibt es zwischen Deutschland und Italien natürlich ein Doppelbesteuerungsabkommen. Die Einkünfte aus Italien sind dann in Deutschland steuerfrei gestellt, aber ich muss sie in Deutschland einmal erklärt haben.
Okay.
Genau.
Gut zu wissen, dass es diese Doppelbesteuerungsabkommen gibt. Das macht jetzt auch Sinn, wenn du das so erwähnst, auf jeden Fall. Ich wollte dich jetzt nochmal fragen, haben wir jetzt eigentlich wirklich alle Optionen durch, die man sich so vorstellen kann, also von dem Warenverkauf ins Ausland, von den Leistungen ins Ausland bis hin eben zu Kapitalerträgen und dem Haus als Beispiel? Das war jetzt, glaube ich, auf jeden Fall schon einiges an Themen da drin. Mich würde jetzt von dir aus noch interessieren, wo würdest du sagen, Leute, passt da besonders auf, das ist wirklich kompliziert, da muss man wirklich sehr genau darauf achten, oder du hast es schon öfter erlebt, dass Leute das dann oft irgendwelche bestimmten Punkte, ob das jetzt der Warenverkauf ins Ausland ist oder eben die Leistung, Punkt, 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 dass das Leute öfter mal vergessen haben und dass da wirklich Fallstricke sind.
Also diese klassischen Fälle, wo dann mal was schief geht, sind diese Warenlieferungen oder Erbringung von sonstigen Leistungen, wo man nicht wusste mit der Umsatzsteuer-ID, oder man ist ja halt eben Kleinunternehmerin oder Kleinunternehmer, hat aus dem Ausland eine Software gekauft und dann fällt plötzlich die deutsche Umsatzsteuer an, weil da ja auch wieder das Reverse-Charge-Verfahren gilt, also das, was wir vorhin erklärt haben, ja nur spiegelverkehrt dann für uns, ne? Also man muss sagen, bei der Umsatzsteuer gilt immer das Bestimmungslandprinzip und es soll halt immer dort versteuert werden, wohin die Ware oder die Leistung hinkommt. Das ist so ein bisschen der Hintergedanke dahinter und deswegen wird es manchmal halt eben kompliziert. Wo es dann ganz besonders kompliziert wird, aber das ist jetzt gar nicht so für unsere Fälle hier relevant, sind dann, wenn man tatsächlich, also man hat in dem Land A ein Unternehmen und man hat im Land B noch ein Unternehmen und die sind miteinander verstrickt, da fängt es dann an, komplex zu werden. Mhm. Und natürlich könnten wir jetzt noch eingehen auf diese ganzen Steuerverschiebungs- und Steuervermeidungsgeschichten, die die ganzen großen Tech-Konzerne hier machen mit, warum sitzen die eigentlich alle in Irland?
Aber Ilka, das wollen wir ja auch alles
das
gar
wollen
nicht
wir
wissen
alles
am
gar
besten.
Nicht, genau.
Das sind ja alles Leute, die haben große Finanzberaterteams im Petto und die können das ja dann alles machen, wenn sie das denn wollen, ist ja auch schön und gut. Wir schlagen uns ja manchmal eher mit den kleinen und großen Pannen und Sorgen des Alltags, des finanziellen Alltags rum. Und da dachte ich jetzt vielleicht, wenn man noch so ein bisschen auf die nächsten Folgen und Themen für zukünftige Sendungen blickt, vielleicht wäre das auch mal ein Thema, dann nochmal so ganz einfach drauf zu gucken, wie organisiere ich eigentlich so diesen praktischen Alltag sehr effizient, ohne dass aber auch zu viel ist. Also genau, ne, du hast jetzt auch gemerkt, ich habe auch immer wieder gefragt danach, was schreibe ich denn dann so auf so eine Rechnung drauf?
Ja, und total.
An wen
ja.
wende ich mich denn auch, wenn ich so Fragen zum Beispiel zu dieser Auslandsbesteuerung habe? Also klar, natürlich. Was
Am
wir mit diesem Podcast
an
ja auch an dich natürlich, das ist ja klar. Aber es gibt ja sicherlich auch nochmal vielleicht andere Hilfesysteme. Also das sind alles so Themen, die mir noch so aufploppen würden.
Es gibt da spannende Lösungen mit Software und KI und das dann automatisch gemacht wird, Automatisierung. Da gibt es spannende Sachen und da können wir gerne in einer weiteren Folge darauf eingehen tatsächlich.
Ja, das wäre vielleicht nochmal eins der Themen für die nächsten Male. Und dann habe ich mir auch noch gedacht, vielleicht kann man auch mal so Themen ganz umdrehen und sich zum Beispiel so andersrum mal fragen, wie schaffe ich es, dass das Finanzamt mich auf jeden Fall auf dem Kieker hat.
Indem ich genau das nicht mache, indem ich mich genau nicht organisiere und alles schleifen und laufen lasse.
Kennst du so Fälle?
Ja, so ganz hart, krass nicht, aber ich habe schon manchmal so Fälle, wo ich wusste, okay, da provozieren wir jetzt gerade ganz schön eine Betriebsprüfung.
Aha.
Ja, oft zu spät abgegeben, oft zu spät gezahlt und so weiter, ne? Und ständig immer hinterher, also so diese Bummelletzten. So.
Ja.
Ja, und tatsächlich kam dann auch die Betriebsprüfung irgendwann. Also das, genau.
Und ja. Das wurde dann auch zum Problem, oder?
Nee, wir haben es dann zum, ja, oder bisschen, also nichts, klar, die Konsequenz ist halt, dass es dann am Ende vielleicht ein bisschen teurer wird, als vielleicht gedacht, aber wir konnten es in dem Fall, an den ich jetzt gerade denke, ich will jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, aber
nee, ist klar.
Da konnten wir es dann halbwegs gut lösen, aber es gibt ja auch so bestimmte Branchen. Es tut mir leid, wenn diese Leute in diesen Branchen arbeiten, es ist gar nichts gegen die, aber es ist halt leider so, die tatsächlich sehr anfällig sind, also wo dann auch der Zoll kommt oder sowas. Baubranche zum Beispiel.
Genau, ich wollte ja sagen, bei Ross.
Also wo viel Bargeld so. Ist und also. Dann auch so komische Verhältnisse mit Sub-Unternehmen. In der Gastronomie haben wir da ähnliche Fälle. Also ich finde es eigentlich nicht schlecht, dass es die Bonpflicht gibt, weil das soll ja eigentlich so ein bisschen das Ganze einhegen.
Okay, also dann hätten wir schon eine erste Antwort darauf, wenn ich das Finanzamt gegen mich aufbringen will, dann habe ich bessere Chancen als Gastro-Mensch und in der Baubranche.
Genau, also wenn ich,
ist es so, ja?
Genau, also wenn ich in der Gastro bin und mich gar nicht darum kümmere, dann kann ich
geht es schnell.
Die Uhr danach stoppen, dass da irgendwann mal einer vor der Matte steht. Ja, doch.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt hier über diese ganzen Themen gesprochen haben. Ich habe viel mitgenommen, ich habe viel gelernt. Das Doppelbesteuerungsabkommen, das ist wirklich was irgendwie nochmal so vieles klar macht. Und diese ganzen Fälle durchgesprochen zu haben, Ilka, was würdest du sagen, nächstes Thema?
Ja, also wie organisiere ich mich? Und
ja.
Software, KI, ja.
Sehr gut.
Klingt gut.
Okay, dann ist das auf jeden Fall was, worauf wir alle uns hoffentlich freuen können. Und ich sage soweit mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Danke, Ilka.
Danke auch. Bis dann.
Ciao.
Ciao.